Einen guten Morgen euch allen. Ich bin fröhlich und freue mich, dass ich hier sein kann, zusammen mit meiner lieben Frau, die da hinten sitzt, Elisabeth. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir miteinander das machen können. Wir gehen dann etwas früher weg, weil ein Freund von uns, der Philipp Nanz in Meisterschwanden, Fahrwangen verabschiedet wird. Nach vielen Jahren war er dort Pfarrer und wir sind zu großen Freunden geworden über all diese Jahre. Und so wollen wir auch dabei sein, wenn er da gefeiert wird und wenn er verabschiedet wird. Und von daher werden wir etwas früher rausgehen. Es ist eine ganz große Freude für mich an diesem Morgen mit euch hier zu sein, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Die Herrlichkeit sei über aller Welt. Seine Herrlichkeit sei über aller Welt. Seine Herrlichkeit sei auch hier, in diesem Raum. Diese Herrlichkeit ist nicht begrenzt, sondern sie ist auch im kleinen Ort. Und wir hatten gestern die große Freude, an einem Missionsfest teilzunehmen. Ich kann euch sagen, das war was Grandioses. Das Missionsfest, wo viele, 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 viele junge Männer und Frauen ausgesandt worden sind, um in Indien zu evangelisieren, um ein Evangelium zu verkündigen, um die Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben. Das war der Ort in Bangalore. Und wir sind gestern in Bangalore gewesen, meine Frau und ich, und hatten eine ganz große Freude, dass wir teilnehmen durften an der sogenannten Graduation, heißt das. Und da sind unzählige Studenten und Studentinnen gesegnet worden, ausgesandt worden. Sie haben ihren Unterricht abgeschlossen und sind dann gestern auch via Zoom, leider via Zoom, aber es war ein beeindruckendes Missionsfest, ein beeindruckender Gottesdienst. Und unser Herz war voller Freude, dass das geschehen kann. Und vor allem jetzt zu sehen, wie viele junge Menschen, Männer und Frauen, aus armen Verhältnissen, aus reichen Verhältnissen, wie sie jetzt hinausgehen und das Evangelium pflanzen, bis hinauf nach Nepal. Bis hinauf nach Nepal, bis unten nach dem Süden, in Indien. Und ein großer Teil dieser Studenten, oder ein Teil dieser Studenten, die habe ich selber noch erlebt, als ich zum letzten Mal dort war und unterrichtet habe. Und ich habe gedacht, ich gebe euch einen kleinen Einblick in meine letzte Auftritte in Bangalore, in diesem Ort Sayax, wo wir gestern auch einige dieser Studenten gesehen haben, wie sie dann jetzt im Jahre 2021 dann ausgesandt worden sind. Und alles, ich sage gerade mal das Thema, das alles gründet auf dem Senfkornprinzip, das Jesus verkündigt hat. Das Senfkornprinzip, das ich nachher erläutern werde, das Senfkornprinzip, das aus dem kleinsten Samen der größte Baum entsteht, das größte Gewächs entsteht. Und das heißt, die ganze Welt erreicht. Und das war gestern wieder so ersichtlich. Deshalb schreibe ich mal hier Senfkornprinzip. 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 Da leuchtet etwas auf von dieser Herrlichkeit Christi, die aus dem Kleinsten das Größte macht. Aus dem kleinsten Zeugnis, das große Wirkung auslöst. Das ist unglaublich, wenn man da mal dafür ein Auge bekommt. Und deshalb habe ich Abisak gebeten, dass ein Student, wo vor 2-3 Wochen mir völlig überraschend ein Video geschickt hat von meinem letzten Einsatz in Sayax. Und ich dachte, ich gebe euch teil an dieser Freude, vor allen Dingen, weil es eben diesmal, gestern, sahen wir sozusagen das Endresultat, wo die alle wir waren 3,5 bis 4 Stunden, saßen wir da Zoom und haben da gestaunt und Gott gedankt und Gott gelobt für all das, was er da wirkt in Indien. Wenn man bedenkt, es fängt so klein an, und ich erzähle es dann nachher, was mich da so beeindruckt hat. Aber jetzt wollen wir kurz diesen Ausschnitt sehen in einem Video. Abisak wird das jetzt zeigen.
Singing his praises, that he are wanting, walking in sunlight, sunlight of love. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine.
habe meinen Unterricht immer wieder auch durch Gesänge unterbrochen, um Gott zu loben für das, was er in unserem Leben tut und was er in ganz Indien tut. Ich habe gesagt, Senfkorn-Prinzip. Jesus hat ja dieses Gleichnis in Markus 4, 30 bis 32 gebracht. Das lese ich euch jetzt vor. Und da ist es enthalten, in ganz wenigen Worten, das Entscheidende, wo aus dem Kleinsten das Größte macht. Small is beautiful. Small is beautiful. Denk wie Jesus. Denk wie Jesus. Think Jesus. Das ist nicht ein Think Tank, sondern ein Think Jesus. Er hat sowas von einer genialen Idee gehabt, wie die ganze Welt erreicht werden kann mit dem Evangelium durch das Kleinste, fast Unsichtbare, das kleinste Senfkorn. Ich hätte fast ein Bild mitgebracht vom Senfkorn, um zu sehen, das absolute Wunder, wie jetzt die Welt erreicht wird. Und jetzt spezifisch die Sache in Indien. Ich lese euch jetzt vor aus Markus 4, 30 bis 32, dieses Gleichnis. Und ich bin voller Dank, dass ich heute ohne Brille hier sein kann. Ich hatte eine Operation hier und der Herr sei gelobt und gepriesen. Ich kann lesen ohne Brille. Ihm ein Beifall. Welches Bild könnte euch helfen, das Reich Gottes zu verstehen? Mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Senfkorn, das auf ein Feld gesät wird. Es ist der kleinste Same, den es gibt. Wenn es aber in den Boden gesät wird, wächst es schnell heran und wird größer als andere Sträucher. Er bekommt starke Zweige, in denen die Vögel des Himmels ihre Nester bauen können. Markus 4, 30 bis 32. Die Vögel des Himmels war damals das Verständnis, das sind die Heiden, das sind die wilden Vögel. Das sind nicht die domestizierten Vögel, wo in den Königspalästen waren, sondern Vögel des Himmels sind die wilden Vögel. Und da ist die Verheißung von Jesus, ein so kleines Wort, auf so kleinem Raum, bei ganz wenigen Menschen, hat er gesagt, Senfkorn und die ganze Welt, ein großer Baum, in dem die Menschen sich einnisten werden und eine Heimat finden werden im Reich Gottes. Nun ist interessant, dass die Studierenden, die ihr jetzt gerade seht, das ist ein ganz kleiner Ausschnitt, von denen, die ich über 30 Jahre immer einmal im Jahr für einen Monat lang begleitet habe, unterrichtet habe, ihr Leben geteilt habe. Ich habe immer mit diesen Studierenden habe ich Interviews geführt. Immer bevor ich anfing zu unterrichten, habe ich mit jedem ein Interview geführt, um herauszufinden, wer sie sind, woher sie kommen, wie sie zum Glauben bekommen. Das Parallele ist die Eignungsabklärung im TDS. Ich habe ja 40 Jahre im TDS ebenfalls mit Studierenden arbeiten dürfen und habe sie mit heranbilden dürfen zu den Menschen, die sie heute geworden sind und jetzt in der ganzen Schweiz, aber auch außerhalb von der Schweiz, ihre Tätigkeit ausüben. Eine große Freude. Und jedes Mal bei Interviews, jedes Mal im Gespräch mit ihnen, da kam eines zum Ausdruck. Sie sind durch das Senfkorn-Prinzip zum Glauben gekommen. Sie sind durch das Senfkorn-Prinzip, das ich jetzt gerade erklären werde, sind sie alle zum Glauben gekommen. Und ich möchte das jetzt kurz aufzeigen. Jesus hat ja in Markus 4, 30 bis 32, hat er das letzte Gleichnis gebracht, um die Sache sozusagen zusammenzufassen. Er hat vorher andere Gleichnisse ausgelegt in Markus 4, das ganze Markus 4 Kapitel ist ja nur Gleichnisse über den Samen und über die Erde und über den Sämann und über die Saat und jetzt eben über das Senfkorn. Aber vorher, in Kapitel 1 bis 3, hat er etwas ausgeführt, hat er etwas aufgezeigt, wo einfach phänomenal ist. Ich erinnere an etwas, was ihr bereits kennt. Er hat ja, ist ja aufgetreten, ich sage es mal ganz kurz, er ist aufgetreten und hat gesagt, jetzt ist die Verheißung ist jetzt erfüllt und das Reich Gottes ist jetzt angekommen. Das Reich Gottes ist jetzt da und zwar in seiner Person. In seiner Person ist die Herrschaft Gottes in der Welt ausgebrochen. Ganz klein, ganz minimal, irgendwo oben in Galiläa, an einem unscheinbaren Ort, wo niemand je gedacht hat, dass das etwas werden könnte, dass schlussendlich im Jahre 70 der Tempel in Jerusalem verschwindet und das Christentum sich ausbreitet, ausbreitet, ausbreitet. Senfkorn, ein großer Baum entsteht. Und da sagt er, das Reich Gottes ist angebrochen. Denkt um, denkt um, denkt neu. Und fangt an zu glauben durch das Evangelium. In dem Evangelium ist eine unwahrscheinliche Kraft Gottes. Und wenn ihr dem Evangelium vertraut, dann wird Gott Dinge in euch tun können, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Und dann, gleich beim nächsten Mal, beruft er junge Männer. Kommt, folgt mir nach. Ich will euch, das kennt ihr, ich will euch zu Menschenfischern ausbilden. Kommt mit mir, bei mir seid ihr in der Lehre, wie ihr Menschen fischen könnt. Noch einmal, auf kleinstem Raum, Senfkorn, fast kann man es übersehen. Ich will euch ausbilden. Und dann sagt er, wir wollen das so machen, dass wir in eure Häuser gehen. Homeoffice, Heimarbeit, Heimarbeit. Die Ausbildung geschieht unter dem Prinzip der Heimarbeit. Also nicht in großen Konferenzen, man hätte sich ja vorstellen können, dass Jesus gesagt hätte, jetzt gehen wir nach Jerusalem und dann machen wir eine riesige Konferenz. Und da werden wir die Sache sozusagen anfangen. Nein, er sagt, ich will in dein Haus. Und so lesen wir, kaum hat er die Jünger berufen, da lesen wir, dass er in das Haus von Simon Petrus und von Andreas geht. Und das möchte ich euch jetzt vorstellen. Und da taucht das erste Senfkornprinzip auf, wo ich durch die Zeugnisse von den vielen Studierenden immer wieder mit eigenen Ohren und Augen gesehen habe, dass aus dem Kleinsten etwas Großes entstanden ist. In Markus 1, da haben wir, und seid bitte nicht erstaunt über die komische Formulierung, aber vielleicht kann man sich dann auch merken. Es ist das erste Prinzip, ist das therapeutische Prinzip. Therapeutische Prinzip. Und das tut er erklären in Markus 1 bereits, 1, 32, fortfolgende. 30 bis 32. So, 30. Entschuldigung, schreib es noch besser hin. 32 bis 34. Dass man es recht habe. Das klingt ganz komisch. Aber ich tue euch die Geschichte vorlesen, wo im Haus vom Simon Petrus geschieht. Und wie gesagt, es ist das Programm, Menschenfischer aus ihnen zu machen. Und er nimmt sie in seine Lehre. Und er will ihnen ihren eigenen Hause zeigen, wie sie Menschen fischen. Alles klar? Prinzip, Senfkorn. Nun lese ich euch das mal vor. Also das ist sowas von genial. Kein Religionsstifter ist je auf so einen Gedanken gekommen. Also Heimarbeit Nummer 1, Homeoffice Nummer 1, therapieren. Aus der Synagoge in Kapernaum kommen, geht er in das Haus von Simon und Andreas zusammen mit Jakobus und Johannes. Wir haben das Bild vor uns. Ich gehe jetzt nur aufs Wesentliche. Als es aber Abend geworden war, brachten sie nach Sonnenuntergang all die Menschen zu ihm, die es schwer im Leben hatten und unreine Geister hatten. Und die ganze Stadt war an der Türe vom Haus von Simon Petrus versammelt. Und er therapierte viele, die es schwer hatten, durch verschiedene Arten von Leiden und Nöten, und vertrieb viele Plagegeister aus. Er ließ sie nicht reden, denn sie kannten ihn. Therapieren. Die normale, ich muss es gerade klären, dass das deutlich ist, das wird immer mit heilen übersetzt. Er heilte viele. Das steht definitiv nicht da. Denn für heilen gibt es einen ganz bestimmten Begriff im Griechischen, der ist ganz klar, das ist, was ein Arzt macht. Aber hier steht das Wort Therapeuen. Therapeuen. Und zwar in einer präsentischen Form, das heißt, das war seine Haltung, das hat er ihnen vorgemacht. Er hat die Menschen, die zu ihm kamen, therapiert. Die Menschen kamen zu ihm, habt ihr es gehört, nachdem die Sonne untergegangen war, nachdem der Sabbat vorüber war. Die hatten alle keinen Platz in der Synagoge, wo sie vorher waren. Die Synagoge war interessiert am Gesetz. Die Synagoge war interessiert allein an dem, wie die Gebote zu halten sind. Und das war der synagogale Gottesdienst. Aber schwache Menschen, kranke Menschen, arme Menschen, bedürftige Menschen, die hatten keinen Platz. Und so kommt Jesus und die werden alle von ihm angezogen. Und nun heißt es eben, er therapierte die, die es schwer hatten, mit verschiedenen Nöten und Plagen. Das ist das erste Prinzip. Er hat sie abgeholt da, wo sie in Not waren. Er hat sie abgeholt da, wo sie Schwierigkeiten hatten. Geist, Seele und Leib. Er hat nicht gepredigt, sondern er war für sie da. Das Therapeuen kennen wir ja heute, ist ja ein bekanntes Wort in unserer Sprache, der Therapeut, Physiotherapeut, Psychotherapeut und so weiter und so fort. Und da wissen wir, dass es immer sehr viel Zeit braucht. Wenn ich denke, wie lange ich zum Therapeuten gegangen bin, bis ich endlich da wieder recht laufen konnte, bin dankbar, das ist alles wunderbar jetzt, auch da, all das ist wieder gut. Therapeuen heißt, er tut sich mit Menschen beschäftigen, so steht es im Griechischen. Sie müssen mir es glauben, so steht es im Griechischen, die es böse hatten im Leben, die es schwer hatten im Leben. Heu, kakos, echon, das ist ein fester Begriff, wobei Jesus immer wieder vorkommt. Die Menschen, die mit dem Leben nicht fertig wurden. Er sagt an anderer Stelle, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das sind genau dieselbe. Mühselig und beladen, nicht einfach durch die vielen Gesetzesvorschriften. Das war damals ein großes Problem, dass die Pharisäer ungeheuer viele Gesetze aufgestellt haben, die man halten musste. Und die Leute waren belastet durch diese Gesetze, die sie gar nicht halten konnten. Man muss sich mal überlegen, man wäre eigentlich nur akzeptiert gewesen, wenn man genau die Gesetzesvorschriften, die die Pharisäer aufgestellt haben, auch selber halten konnte. Die Pharisäer konnten das machen, die haben sich darauf konzentriert. Ein rechter Jude ist er nur, wenn er ein Pharisäer ist. Das war das Grundprinzip. Und da kommt dieser Jesus daher und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ihr habt Schwierigkeiten im Leben, ihr habt Nöte im Leben, ihr habt Schwachheiten in eurem Leben, ihr habt Enttäuschung in eurem Leben. Ihr könnt aufzählen, was ihr wollt. Ich tue es gern, definiere mit dem mühselig und beladen. Ich werde euch neuen Schnuff geben. Ich werde euch neue Kraft geben. Oder er spricht von dem glimmenden Docht. Er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Das sind die Menschen, die zu ihm gekommen sind. Und denen hatte er geholfen. Der Ausdruck Therapeuen heißt ganz grundsätzlich Menschen sorgen, für Menschen sorgen, für Menschen da sein, für ihre Nöte da sein und ihnen dienen, ihnen helfen, ihre Schmerzen lindern, sie trösten, sie ermutigen, auch immer wieder mal ermahnen. Das ist das erste Prinzip Senfkorn, wo man nie denken wird, da wird was Großes rauskommen. Und da, ich habe es mit meiner Frau gestern, haben wir es ja so schön besprochen, es ist so schön, wenn man so eine liebe Frau hat, wo immer wieder so gute Gedanken hat. Und da hat sie mich daran erinnert. Und das ist genau das, was in den Gesprächen mit den Studierenden herauskam. Sie sind dem Jesus begegnet, wo sie abgeholt worden sind in ihren Nöten, wo sie abgeholt worden sind in ihren Schwierigkeiten, wo sie abgeholt worden sind in ihre Niederlagen, in Enttäuschungen. Wenn man bedenkt, was das für ein Kosten für sie war, sich zu Christus zu bekehren, da hatten sie ungeheure Schwierigkeiten, auch mit der Familie. Also, und gestern haben wir darüber gesprochen und gesagt, wie viel Therapeutisches können wir alle, ihr und ich, wie viel Therapeutisches, Sorgen und Dasein für Menschen, können wir machen, indem wir ein Telefon starten, indem wir ein Brieflein schreiben. Ich habe einen guten Ort, meine Frau hat gesagt, erzähl das, einen guten Ort im Bus. Gestern ist uns diese Frau auf der Straße begegnet, siehst du, das ist genau. Und diese Frau, die ist so verzagt, immer wieder sehe ich sie im Bus. Und einmal habe ich sie getroffen, das ist noch gar nicht lang her. Dann sage ich, wo fährst du denn hin? Dann sagt sie, ich fahre einfach fort, ich will weg, ich will nicht mehr nach Hause. Dann sage ich, ach, eine Frau, die 4 Kinder aufgezogen hat. Dann sage ich, was ist denn los? Dann sind wir ins Café gegangen, vom wunderbaren Café, also es war vor dem geschlossen, da sind wir Kaffee trinken gegangen. Und dann sie einfach in ihrer Not angehört, mir Zeit genommen und sie ermutigt, ihre gewisse Hilfe aufgezeigt, sie zum Nachdenken angeregt. Meine lieben Brüder und Schwestern, das ist Therapeuten. Das ist Dasein für Menschen, die in Not sind. Das ist das Erste. Das ist Homeoffice. Das ist Heimarbeit. Und ich bin überzeugt, dass viele von euch, wenn nicht alle, dass viele von euch diese Therapieaktion immer wieder starten. Das ist Senfkorn. Das ist unscheinbar. Da wird man denken, was bringt denn schon das? Das bereitet den Boden für den Samen des Evangeliums. Das bereitet den Boden für den Samen des Evangeliums. Das ist das Erste, was Jesus im Hause vom Simon Petrus vormacht. Und ich sage es nochmal, natürlich heilt er die Schwiegermutter des Petrus. Und das Interessante ist, dass man meistens diese Geschichte nur auslegt. Aber was dann anschließend erzählt wird, dass er nämlich therapiert habe, all die Menschen, die es schwer hatten, das wird manchmal übersehen. Deshalb lest diese Stelle und schreibt rein, therapieren. Therapieren, das Wort ist therapieren. Fürsorge. Und das braucht Zeit. Das braucht Geduld. Braucht lange Zeit manchmal. Wenn ich schaue, auch das kommt jetzt wieder in meinen Sinn, meine Frau hat so einen feinen Kontakt mit einer ungeheuer schwierigen Frau. Aber auf eine eigenartige Weise ist sie in ihr Leben getreten und so nimmt sie sich Zeit, mit ihr brieflich Kontakt aufzuhalten, zu ermutigen, zu trösten. Das ist genau das, was gemeint ist. Das dürfen wir nicht gering achten. Das ist Senfkornprinzip, wo Gott Großes draus machen wird. Und ich bin überzeugt, wenn ich euch jetzt fragen würde, wo sind eure Erlebnisse, da wären viele da, wo sagen, ich habe das da erlebt und da erlebt und da erlebt. Und da möchte ich euch ermutigen, wenn ihr verzagt und sagt, ja, was zählt denn das so? Was ist denn das? Denkt an diese Studentin in Indien, die gestern in großer Zahl, Hunderte, wurden ausgesandt und meine Interviews mit ihnen war immer das Thema. Ich bin abgeholt worden in meiner Not. Ich war im Elend. Und da ist mir dann Jesus begegnet, weil Jesus will das, dass wir durch diese Begegnungen, wo er für uns der Therapeut ist, wo er uns hilft in unserem Leben. Dann hat Jesus gesagt, so, das war's jetzt. Wir sind in Markus 1, 32 bis 34. Und dann, das ist nicht mein Hauptthema, aber das dürfen wir nicht übersehen. In 1, Vers 35 wird dann ausführlich beschrieben, dass Jesus ins Gebet geht, sodass die Jünger ihn sogar suchen müssen. Ich möchte das nur diese ein, zwei Sätze bringen. Das Gebet war für Jesus die Quelle des Lebens und der Freudequelle für sein eigenes Leben. Wenn wir also von Senfkornprinzip sprechen, dürfen wir nicht vergessen, dass das Gebet die Kraft uns schenkt, das zu tun, von dem ich geredet habe, und von dem ich jetzt noch weiter rede werde, durch zwei andere Gegenstände. Das Gebet von Jesus ist die entscheidende Kraftquelle, der Freudequelle. Ja, das ist ganz wichtig. Denn sonst kommt es aus dem eigenen und das klappt nicht. Ja, und dann, nachdem er da im Gebet war, wird uns berichtet, dass er wieder ins Haus von Simon Petrus geht. Markus 2. Die Geschichte ist euch bekannt als die Heilung des Gelähmten. Und ich tue nur eine kurze Version vorlesen, aber ich schreibe das Prinzip, das Senfkornprinzip, schreibe euch jetzt sofort hin. Das zweite ist das therapeutische Prinzip. Das zweite ist das priesterliche Prinzip. Priesterliche Prinzip. Priesterliche Prinzip. Und das können wir ganz klar erkennen, nochmal im Haus, nämlich in Markus Kapitel 2. Markus 2, 1 bis 12. Weil diese Geschichte so bekannt ist, will ich sie nicht einmal vorlesen. Ich erzähle das Entscheidende. lest zu Hause nochmal durch. Aber es ist das Entscheidende. Das ist die Geschichte, wo vier Menschen, es könnten die Jünger gewesen sein, das ist nicht gesagt, aber wo vier Menschen einen Gelähmten zu Jesus bringen. Und dann unternehmen sie diese riese Arbeit, weil sie dann nicht direkt zu ihm kommen, weil so viele Leute anwesend sind, dann wissen sie, dann gehen sie aufs Dach rauf und lassen ihn da runter, wo Jesus ist. Kapitel 2, 1 bis 12. Sie wollen ihn zu Jesus tragen. Meine Frau und ich waren vor 2 Jahren in Amerika an einem wunderbaren See. Unsere Freunde hatten uns dorthin gebracht und da um diesen See herum hat es dann schöne Häuser gehabt, also so ein bisschen wie am Zürichsee, einfach klein und man konnte drum rumlaufen. Und da war ein älteres Ehepaar, sogar Deutsche, Ostdeutsche, jawohl, meine Frau nickt, Ostdeutsche, und die hatten so ein wunderbares Holzhaus mit, also sie waren ein bisschen jünger wie wir etwa, und die waren sogenannte Stretch-Bärer. Meine Frau hat mich gestern daran erinnert, Stretch-Bärer, das geht zurück auf das, ich schreibe es mal an. Roger, kann man das ein bisschen höher machen? Oder muss ich, ich meine, ich kann mich auch niederbeugen, das ist ja immer eine gesunde Sache. Aber ich kann dann nicht so, schau dir mal das an, das ist wunderbar. Danke, Roger. Stretch-Bärer. Stretch. Stretch-Bärer. Das heißt, sie sind Leute, wo schwache Menschen zu Jesus tragen. Stretch-Bärer. Und die hatten die Gewohnheit, weil sie oben ein Studio hatten, da haben Leute bei ihnen Aufenthalt haben können, wo sie in dieser Zeit für sie gebetet haben. Und jetzt kommt mein Gedanke, das, was Jesus hier bringt. Diese vier Leute, von denen sagt Jesus, als er ihren Glauben sah, sagte er zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Als er ihren Glauben sah, ich möchte nur eines unterstreichen. Er spricht nicht vom Glauben des Gelähmten. Er spricht vom Glauben derer, die diesen einen zu Jesus bringen. Und hier geht es sogar noch um die Vergebung der Sünden. Aber was ich betonen möchte, ist, das ist das Prinzip des Priesters. Der Priester bringt, und Priesterinnen, Abisag, bringt Menschen zu Jesus. Mit anderen zusammen. Man kann es allein machen, natürlich. Aber das Schöne ist, dass jetzt Jesus sagt, es waren 4. Es können auch 5 sein, es können auch 2 sein, es können auch 10 sein, wo wir Menschen, wo gelähmt sind, wo Menschen im Leben irgendwie gelähmt sind, gelähmt im Geist, vor allen Dingen in ihrer Beziehung zu Gott, da dürfen wir sie zu Jesus bringen. Das ist genau die Aufgabe des Priesters damals gewesen, dass er Menschen mit Gott versöhnt hat. Und so wissen wir, und das möchte ich jetzt unterstreichen, wissen wir, dass Jesus und das ganze Neue Testament das wichtigste Amt des Christen, ich habe es hier schon 1-2 Mal erwähnt, ist die Fürbitte. Die Fürbitte, und jetzt ergänze ich es mit für Glauben und für Leiden. Fürbitte, für Glauben und für Leiden. Das sind Menschen, wo sich entscheiden, wir wollen für bestimmte Menschen, die in Aufführungszeichen gelähmt sind, gelähmt sind in ihrem ganzen Leben, vor allen Dingen auch in ihrer Beziehung zu Gott, die wollen wir jetzt vor Jesus hinbringen und ihn um seine Gnade und um sein Erbarmen und um seine Güte zu bitten. Das ist das Zweite innerhalb vom Senfkornprinzip. Man könnte ja sagen, ich kann doch für einen Menschen nichts ausrichten, wenn ich hier in der Stapferstraße 9 wohne und in Unterentfelden 3-4 Kilometer entfernt ist jemand, wo bedürftig ist. Kann ich denn was bewirken? Und hier kommt das Wort von Jesus. Die größte Aufgabe, die er noch so gern beantwortet, ist, dass wir für Menschen einstehen, die es selber vielleicht nicht können, wo selber nicht verstehen, in welcher Situation sie sind. Das ist innerhalb vom Senfkornprinzip, ist das das Prinzip des priesterlichen Dienstes, das hat Jesus erfunden. Das müsst ihr euch mal überlegen, der ganze Tempel, eine Art Weltwunder in der damaligen Zeit, mit dem riesen Apparat, war eigentlich nur dazu da, den Menschen mit Gott zu versöhnen. Man ging zum Priester. Und jetzt komme ich zu meinen Studenten, die sind zu 80% vorher Hindus gewesen. Und was mussten die machen? Die mussten regelmäßig zum Priester gehen. Die mussten ihre Opfer bringen. Da war einer krank, Tempel, Opfer. Ich habe es sicher schon mal erwähnt, ich erwähne es noch einmal, selbst der Tempel, der außerhalb, ist gut bis um 11. Ist gut, 11? Ja, wir müssen rechtzeitig weggehen, aber es ist noch nicht so weit. Da war außerhalb vom SAIAX, dem Institut, wo ich da immer wieder war, zusammen mit meiner Frau, da war außer angeschrieben in so einer langen Liste, welche Opfer zu bringen sind, um welchen Segen man bittet. Unfruchtbarkeit, der Acker bringt keine Frucht, ich möchte eine Gehaltserhöhung, ich möchte eine bessere Position in einer Firma, ich habe Krach mit meiner Familie, ist alles aufgelistet gewesen und da wurde angegeben, welche Opfer zu bringen sind. Und dann war der Priester, halbnackt wie er war, und dann hat er da seine Opfer gebracht, diesem Gott, der dort anwesend war. Mit anderen Worten, diese jungen Männer und Frauen, die ich in Interviews kennenlernte und die zum großen Teil aus hinduistischen Häusern kamen, die haben plötzlich einen Jesus kennengelernt, der gesagt hat, ihr selber dürft jetzt Priester sein, wo ihr Menschen mit Gott versöhnen könnt, indem ihr in der Fürbitte vor dem ewigen Gott für sie einsteht. Der universale Gott, der Gott, der die ganze Welt in der Hand hat. Nochmal, ihr Lieben, Senfkornprinzip. Man wird ja meinen, kann ich denn was auslösen, wenn ich für jemanden bete, der weit weg ist? Ja, Jesus beantwortet diese Gebete, um damit den Vater zu verherrlichen. Da lässt er sich sehr groß drauf ein in Johannes 14. Könnt ihr mal lesen. Er will, dass diese Gebete, die wir in seinem Namen bringen, dass er sie erfüllt, damit Gott, der Vater, verherrlicht wird. Das ist genau das priesterliche Prinzip. Wir haben also jetzt innerhalb vom Sinn von Gleichnis haben wir zwei Prinzipien kennengelernt, die ich selber in meinen Gesprächen mit Studierenden am SAIAX wie am TDS erlebt habe. Erstens, therapeutische und das priesterliche. Das ist Heimarbeit, das ist im Homeoffice. So ein Segen liegt drauf, wenn wir uns auf das einlassen, was Jesus hier den ersten Jüngern gelehrt hat. Die vielleicht auch gesagt haben, ach du liebe Zeit, das ist ja nichts Gewaltiges, wir müssen große Kreuzzüge veranstalten. Nein, im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland. Oder Jesus hat Ähnliches gesagt, aber viel schöner, ihr seid das Licht der Welt. Ein Licht, das man im Hause anzündet, das darf nicht in die Ecke gestellt werden, das darf nicht unter einen Scheckel, einen Buschel oder wie heißt das, gestellt werden, sondern es gehört auf den Leuchter, damit die Hereintretenden das Licht sehen. Das ist genau dasselbe Prinzip, aber jetzt aufs Evangelium bezogen. Und jetzt seid ihr sicher gespannt, wo ist das dritte Beispiel vom Senfkorngleichnis, vom Senfkornprinzip. Es sind sofort anschließend, Jesus hat es sehr schnell gemacht, nämlich das dritte. Und da dürft ihr jetzt nicht erstaunt sein, wenn jetzt ein Fremdwort erscheint. Meine Frau hat mich ein wenig ermahnt, aber gesagt, einmal kann ich es ja sagen, aber dann kann ich es wieder vergessen. Aber weil ich keinen besseren Begriff gefunden habe, bringe ich ihn jetzt eben doch und ich tue ihn erklären. Also wir hatten das therapeutische Prinzip, dann hatten wir hier als zweites hatten wir das priesterliche Prinzip, Stretchbearer, und jetzt kommt das hamartologische Prinzip. Logische Prinzip. Ich habe das sicher noch nie gehört. Macht auch nichts, hören wir es heute zum ersten Mal. Und zwar in Markus 2, 13 bis 17. Jetzt ist er im Hause von Matthäus. Zöllner, den hat er berufen und da gibt es ein Festgelag in seinem Haus. Markus 2, 13 bis 17. Und ich möchte zuerst einmal den Begriff hamatologische erklären. Das ist die einzige Stelle in Vers 17, wo Jesus sich als Arzt bezeichnet. Arzt. Er hat sich nie als Arzt bezeichnet, wenn er normale Heilungen vollzogen hat. Er hat auch nie gesagt, ich bin ein Arzt, so wie er sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Er hat nicht einmal gesagt, ich bin der Arzt für die Menschen. Das war für ihn kein Thema. Aber an dieser Stelle sagt er, ich bin ein Arzt, Iatros. Das ist also nicht irgendwie versucht, eine Bedeutung zu finden, wo man nicht so richtig kann. Das ist die einzige Bedeutung. Ich bin der Arzt. Und zwar, ich bin der Arzt für die größte Krankheit in der Welt. Er kann die größte Krankheit in der Welt, kann er heilen. Und die größte Krankheit, das wissen wir, und das hat uns Jesus deutlich gesagt, die größte Krankheit des Menschen ist die Entfremdung von Gott, die Abkehr von Gott, das Leben aus dem eigenen. Gott nicht verherrlichen, wie wir es heute Morgen getan haben. Die größte Krankheit, wo alles Elend nach sich zieht, ist die Krankheit der Trennung von Gott, der Abkehr von Gott. Man hat Gott den Rücken gekehrt. Und man könnte jetzt in großes Jammern ausfallen und sagen, ach du liebe Zeit, ich lebe in einer Welt, wo die meisten Menschen sich um Gott gar nicht groß kümmern. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und wir wissen sie auch gar nicht. Wir sehen nicht in die Menschenherzen hinein, ob sie wirklich abgekehrt sind von Gott. Das ist jetzt nicht mein Thema. Ich will das Prinzip erklären, dass Jesus in genialer Weise immer wieder komme ich in Staunen und ich sehe etwas von der Herrlichkeit Gottes im Leben von Jesus, dass er auf dem kleinsten Raum die größte Wirkung erzielt. Und da hat dieser Matthäus seine Kollegen eingeladen. Und da liegen, wenn da steht und dann aßen, sie lagen zu Tische, trinken und essen. Mit ihren Kollegen und anderen Sündern heißt es da. Mit anderen Sündern. Und schon wieder sind die Pharisäer da und machen so, hallo, hallo, hallo. Und ihr müsst wissen, diese Pharisäer und Schriftgelehrten waren von Jerusalem gekommen. Das ist nur jetzt zeitgeschichtlich interessant, wie in Klammer. Aber das wissen wir vielleicht nicht. Man hat bereits in Jerusalem von der Gestalt Jesu gehört und vermutete einen falschen Propheten. Und dann hat das Synedrium, der Hohe Rat, sendet Delegation in die Provinz nach Galiläa, um das zu untersuchen, dass wenn es zum Prozess kommt, dass man Unterlagen hat. Und so waren jetzt diese Pharisäer, kamen zum Haus von Matthäus. Und da war ein Geklöne, da war eine Party. Die haben gesungen, die haben gebetet, die haben gegessen und haben getrunken. Und dann sagen sie, warum trinkt und isst er mit solchen Menschen? Man hat bereits seine Wundertätigkeit beobachten können. Man hat auch etwas von seiner Verkündigung. In Markus 2 heißt es ja, dass er das Wort verkündigt hat. Am Strand hat er das Wort verkündigt. Er war ein großer Prediger. Er hat die Menschenmassen angezogen, ja, also vom ganzen Bereich damals, also nicht nur von Galiläa und Judäa, von Idumäa und so weiter. Deshalb kamen die, um Akten zu sammeln gegen diesen Jesus. Und jetzt kommt dieser entscheidende Satz. Und das wäre jetzt so mein letzter Prinzip. Und das ist das, was ich immer wieder auch gehört habe von diesen Studierenden in Indien. Das hamartologische Prinzip ist, dass wir Hamartia heißt die Sünde. Hamartia ist die Sünde. Hamartia ist die Sünde. Das heißt das Verfehlen. Hamartia. Ich kann das vormachen. Hamartia. Macht ja nichts, wenn man das mal hört. Das Wort ist eigentlich aus der Jägersprache genommen. Das ist ein ganz, ganz säkulares Wort, Hamartia. Ich mache das jetzt mit dem Käthi und sie muss keine Angst haben. Der Jäger muss eigentlich treffen. Er muss das Tier treffen. Das ist der Sinn von seinem Schießen. Und jetzt bin ich einmal ein Jäger. Und ich will jetzt sie treffen. Aber weil ich nicht gut bin im Ziele, geht es an ihr vorbei. Das ist Hamartia. Ich habe sie verfehlt. Verfehlen, das ist die Sünde. Man verfehlt Gott. Man läuft an Gott vorbei. Vielleicht ganz knapp, aber man verfehlt Gott. Man läuft an ihm vorbei. Hamartano, verfehlen. Das Gegensatz ist treffen. Und das ist Glaube. Ihr glaubt es gar nicht. Der Gegenbegriff zur Sünde ist Glauben. Wenn man anfängt zu vertrauen, ich schaue jetzt mal zu Thomas an. Wenn ich anfange, Thomas zu vertrauen, dann verbinde ich mit ihm. Dann habe ich eine Begegnung mit ihm. Dann entsteht ein Vertrauensverhältnis. Das ist Gegenteil von Hamartano. Hamartano, ich gehe an ihm vorbei, bin nicht interessiert an ihm. Und Menschen, die an Gott vorbeilaufen, das sind Menschen, die sind Sünder. Die haben keine Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt kommt das Geniale, was Jesus macht. Er isst und trinkt mit Zöllnern und Sündern und steht unter dem Haussegen. Da wird immer in Segen gesprochen beim Essen und Trinken. Und da kommen sie unter diesen Segen. Und durchs Essen und Trinken wird die Gemeinschaft unter ihnen, Jünger und Sünder, wird wiederhergestellt. Es entsteht eine Freude und das ist ein Abbild für die Gemeinschaft mit Gott. Denn weil sie Jünger Jesu sind, sind sie bevollmächtigt, diesen Segen weiterzugeben. Und das haben die Studenten am SAIAX immer wieder gesagt, wie sehr ihnen die Tischgemeinschaft dann auch mit Christen, ja, bis um 11 Uhr, Schatz, ist das gut? Nein? Wie lange geht es? Nach Meisterschwenden. Du hast mir das geschrieben? 25 Minuten, okay. Dann müssen wir jetzt dann aufhören. Also, danke, Schatzle. Die Gemeinschaft am Tisch, ob das jetzt mit Verwandten ist oder mit euren Kindern oder Großkindern oder Nachbarn, ist ein wunderbarer Ort, wo das hamartologische Prinzip funktioniert. Sie werden in Gemeinschaft mit Gott hineingezogen. Und dann kann auch das Wort Frucht tragen. Ich schließe ab. Jesus war ein Vertreter des Satzes Small is beautiful. Das Kleine ist wunderbar. Das Senfkorn hat ganz große Auswirkungen, wenn wir das im Glaube und in der Kraft des Heiligen Geistes machen. Das, hier haben wir es nochmal, Therapeutische, das Priesterliche und das Hamartologische. Gott möge euch segnen in diesen Unternehmungen. Never forget, Senfkornprinzip. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Sonntag. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Danke vielmals.